Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Im Grunde genommen ist es ja himmeltraurig. Die meisten öffentlichen Parks und Gärten in der Schweiz sind nachts entweder abgeschlossen oder dann werden sie als Toilette missbraucht, sind voller Güssel oder sogar ganz demoliert. Anwohnerinnen und auch Anwohner haben Angst, im Dunkeln durch so einen Park zu laufen. Vielleicht wegen Alkoholikern, die dort Radau machen. Die Polizei hat immer wieder Ärger und Arbeit und die Stadtgärtner sowieso. Aber es gibt tatsächlich eine Ausnahme. Ein öffentlicher Garten, der richtig schön gepflegt ist und wo sich Frauen auch am Abend noch wohlfühlen, weil es schon fast ein kultureller Treffpunkt ist. Dabei liegt der Garten nicht etwa in einem idyllischen Dorf, sondern zmitzt in Zürich. In der Nähe von der berühmt-berüchtigten Langstrasse, dort, wo viele Ausländerinnen und Ausländer leben, wo das Nachtleben so richtig pulsiert und wo erst noch verschiedene Drogenszenen aufeinandertreffen. Warum aber ist der Garten so anders? Was ist sein Geheimnis? Lassen auch Sie sich verzaubern vom Gartenlabyrinth in der grossen Stadt. Eine Sendung von der Anne-Kathi Zweidler.
Das Besondere an diesem Garten ist das erste Mal, dass ihn Frauen ehrenamtlich pflegen. Sie tun freiwillig Jätten und Gärtnern, sie stellen regelmässig ein Kulturprogramm auf die Beine und das alles schon seit 20 Jahren. Und noch etwas Besonderes hat der Garten. Er ist angelegt in der Form eines Labyrinth. Ein Labyrinth im ursprünglichen Sinn des Wortes. Das ist nicht ein Irrgarten, wo man sich verlaufen kann. Es hat keine Sackgassen und man kann sich nicht verirren. Das klassische Labyrinth ist ganz einfach ein Muster auf dem Boden. Ein Muster von einem verschlungenen Weg. Auf diesem Weg erreicht man die Mitte des Labyrinths und auch wieder den Ausgang. Es gibt verschiedene Labyrinthmuster, das Zürich im Zeughaushof beschreibt. 7 Umgänge oder 7 Bögen.
Der erste Bogen. Das Labyrinth als Garten.
Es ist ein warmer Sommer oben. Ein Dutzend Frauen, die meisten mit grauen Haaren, treffen sich zum Jätten im Labyrinthgarten. Ein paar von ihnen kommen extra angereist, wie zum Beispiel Esther Meire von Riechen.
Das ist etwas, das mir erstens Spass macht und zweitens tut das mir gut. Ich fühle mich immer sehr wohl hier im Labyrinth. Mit den Pflanzen und mit den Kolleginnen, wo wir hier zusammen arbeiten.
Aber Sie könnten ja eigentlich das Riechen auch im eigenen Garten arbeiten.
Ja, da nehmen wir nicht ein paar zusammen. Hier ist man ein paar miteinander und man teilt die Verantwortung und die Arbeit miteinander teilen. Und das tut gut. Und man ist nie allein im Garten mit seinem Unkraut. Da ist man miteinander beim Unkraut. Und das macht einen grossen Unterschied.
Und hat die Form des Labyrinths etwas zu tun? Oder spielt das jetzt bei dieser Arbeit nicht unbedingt eine Rolle?
Doch, ich denke schon, weil es eben ein Ort ist, wo es einem wohl wird. Ich weiss nicht genau, an was das liegt, aber wenn man hier kommt und man ist ein bisschen kribbelig und man fängt hier an rumlaufen oder an Gärtnern, nachher plötzlich wird es einem wohl und man merkt, ach, ich bin eigentlich ganz glücklich. Und das, was will man noch mehr?
Im Labyrinth kommen aber nicht nur Hobbygärtnerinnen, Jätten und Pflanzen, sondern zum Beispiel auch eine junge Obergärtnerin von Grünstadt Zürich, die Joli Bächli. Auch sie engagiert sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für einen Labyrinthgarten.
Ja, es fasziniert mich natürlich, dass in Zürich überhaupt so etwas möglich ist. Dass die Frauen das geschafft haben, so etwas aufzustellen, zu schaffen, pflanzen, was auch immer mit dem zusammenhängt. In so einer Stadt, mit so einem Bevölkerungsdruck, mit so einem, ja, sag ich mal, Randständigen und allem, dass sie das geschafft haben, dass über 20 Jahre so etwas können zu erhalten. Das ist ein Wahnsinn. Und darum muss es auch Leute, jüngere Leute geben, die das nachher die Faszination weiter tragen. Und ja, ich liebe meinen Beruf über alles und wieso nicht dürfen mithelfen, so einem Projekt, dürfen Teil davon sein.
Es fasziniert Sie. Was ist es genau? Natürlich, eben, es ist Ihr Beruf, Sie haben Pflanzen gern. Aber was bedeutet das Symbol vom Labyrinth?
Es ist ein Kraftort. Ich merke es, wenn ich da bin, dann geht es mir gut. Dann fühle ich mich glücklich und das Gefühl, doch, jetzt habe ich in dem Moment das Richtige gemacht. Das ist ein Ort, wo einem so viel Kraft zurückgibt. Und genau, wie es so ein Labyrinth ist.
Also mehr als einen anderen Garten von Grünstadt Zürich?
Das darf ich fast nicht sagen. Das ist ein Problem mit meinem Chef. Es ist einfach anders. Es ist etwas, was man für sich selber macht. Und das andere, das gehört ja der Stadt. Also der Stadt, man darf Teil davon sein. Aber da kann man etwas bewirken. Da kann man selber sagen, wow, das wäre jetzt das und das, würde jetzt da noch super passen. Und das könnte man jetzt noch kombinieren, was man vielleicht in einer öffentlichen Anlage viel, viel weniger kann. Man ist mit viel, viel mehr Sachen konfrontiert, mit historischen Anlagen, wo man nur das und das setzen darf. Oder die und die haben auch noch mitzureden. Und das ist hier natürlich schon ganz anders.
Es ist ein Stückchen Selbstverwaltung möglich in diesem Labyrinthgarten und auch viel Selbstverantwortung. Eine von den Frauen, die seit dem Anfang seit 20 Jahren die Verantwortung mitträgt, ist Ursula Knecht.
Wir haben ja am Anfang, also als wir angefangen mit dem Garten, hat uns der zuständige Gärtner von der Kaserne gesagt, also was, ihr wollt am Garten machen, in dem Areal und in dem Quartier, im Kreis Kaib, da sind die Leute rücksichtslos, Vandalen, Prostitution, Drogen, Ausländer, grossen Anteil und so weiter. Mir ist, hat der Gärtner gesagt, mir ist in dem ganzen Areal noch nie ein Pflänzchen zum Blühen gekommen. Und wir haben gesagt, ja, also, wir wissen es einfach nicht. Wir probieren es jetzt mal. Vielleicht klingt es ja nicht, aber wenn man es nicht ausprobiert, dann weiss man auch nicht, wie es funktioniert. Und der Garten lebt jetzt, oder das, ja, das Labyrinth seit 20 Jahren. Und wir haben, klar, eben, es wird mal etwas geklaut. Aber in dem Sinn, Vandalismus, böse, die haben wir eigentlich wirklich nie erlebt in dieser ganzen Zeit. Und ja, das ist schon noch eigenartig. Und dann fragen uns manchmal auch die Leute, ja, wie machen die das? Überall wird es sonst in den Rabatten, da wird vandalisiert in diesen Städten und so. Was ist für uns Geheimnis? Und ich sage, ja, so ein Geheimnis haben wir nicht. Es ist sicher das, dass wir offen sind, dass es für alle zugänglich ist, dass es eben keinen Eintritt kostet, dass man keinen Ausweis muss haben, wenn man sich da drin bewegt.
Kurz, das Labyrinth ist offen für die Menschen und für die Natur. Weil plötzlich macht eine von diesen langjährigen Labyrinthgärtnerinnen eine Entdeckung. Lotta Waldvogel.
Die Regula hat mir vorhin gesagt, hast du keine Milch gesehen? Ich dachte, nein, habe ich noch nie gesehen. Und dann wirklich, die kommen, die sind dort, wo die Sonne hineinscheint, tun sie wie Sünneln. Und das sind kleine Milch, also kleine, die wachsen wahrscheinlich noch, und die haben wirklich einen Kamm auf dem Rücken. Nie gesehen. Und dann hat ihr jemand gesagt, ja, aber das sei so selten. Dann habe ich gesagt, ja, das ist klar, aber in unserem Zaubergarten hat es die.
Warum ist es ein Zaubergarten?
Weil es so eine Vielfalt hat da von Blumen, von Pflanzen. Und vor allem in diesen 20 Jahren haben ganz viele Frauen mitgearbeitet. Und einige von diesen Frauen sind schon nicht mehr da. Aber man hat gewisse Pflanzen, das weiss man haargenau, die und die Frau hat das noch gebracht.
Also Frauen, die verstorben sind?
Die verstorben sind, ja. Mhm.
Der Labyrinthgarten ist also auch ein Gedenkgarten für ganz viele verstorbene Leute, die in diesen 20 Jahren den Garten genossen haben. Und das bringt uns schon einen Bogen, einen Umgang weiter in die Vergangenheit, nämlich zu der Geschichte des Labyrinth.
Der zweite Bogen. Die Geschichte des Labyrinths.
Das Wort Labyrinth stammt ursprünglich aus der minoischen Kultur, von der Insel Kreta. Aber was es bedeutet, weiss man nicht. Das Symbol vom Labyrinth, der verschlungene Weg bis in die Mitte und wieder raus, das Symbol ist wahrscheinlich noch viel älter. Man schätzt so auf rund 5000 Jahre. In den verschiedensten Kulturen auf der ganzen Welt kommt es vor. Man findet es im Mittelmeerraum auf antiken Münzen, in Nordeuropa als Tanzplatz mit grossen Steinen auf dem Boden ausgelegt, in der indischen Kunst, bei den Hopi in Amerika oder bei uns in mittelalterlichen Kathedralen, meistens mit schwarz-weissen Steinen im Boden eingelegt. Unterdessen haben zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler das Symbol wieder entdeckt und arbeiten damit. Eine von ihnen ist Agnes Barmettler, die aus Gartenlabyrinth im Zeughaushof in Zürich gestaltet hat.
Ja, zuerst habe ich das nur für mich allein, so im Wald oder irgendwo an, mit einer Kreide angemalt und habe geschaut, was die Leute mitmachen. Und habe dann auch ein grosses Labyrinth vor meinem Satellit vor einem Platz gezeichnet und habe mit den Kindern über das geredet. Und die sind spontan gelaufen, natürlich, schnell.
Also durchs Labyrinth gelaufen?
Durchs Labyrinth gelaufen und haben auch gefragt, was ist es? Und dann haben gesagt, wir wissen es nicht, komm, jetzt tun wir einfach sagen, was das könnte sein. Und die haben einen ganzen Haufen lustige Sachen gewusst zu diesem Bild. Also habe ich gefunden, ja, wahrscheinlich ist das wirklich ein Urbild von den Leuten, die wissen, was das bedeutet. Halt jetzt. Wir wissen nicht, was das dann bedeutet hat, wo es angefangen hat.
Und Sie sind damit an die Öffentlichkeit, Agnes Barmettler?
Ich habe es dann auf ein Bild gemalt und habe das ausgestellt in Olten. Und habe unten ganz klein das Labyrinth, das ich eigentlich auf dem Bild gemalt habe, mit Maisschrot, auch noch mit dem Finger so am Boden gemalt. Und dann haben die mir gesagt im Museumsraum, hey, das kannst du nicht lassen, das machen alle kaputt. Oder du hättest es müssen gross, dass man es laufen kann. Dann habe ich gesagt, nein, warte, jetzt muss ich zuerst schauen, was da ist. Und dann ist dann eine Frau zu mir gekommen, ich glaube, die hat die Bauernfrau, die so ein Früchte gebracht hat für die Eröffnung, hat gesagt, ist das eine Gebärmutter? Wunderschön, finde ich. Oder? Also ich habe gesagt, ich weiss es nicht, aber wir nehmen jetzt einfach etwas an. Ist es ein Hirn, ist es ein Darm? Also alle die Analogien, die das Labyrinth könnte haben mit unserem Körper, die sind natürlich alle gekommen von den Menschen. Also die Leute wissen Bescheid über das Bild.
Also sie haben sofort eine Ahnung, was es könnte sein.
Ja. Oder was es für sie kann sein. Im gleichen Jahr, als ich das Labyrinth kennengelernt habe, ich auch Rosmarie Schmid kennengelernt. Und sie hat mich ermuntert, dass ich das Labyrinth aus dem Kunstkontext rausnehme. Sie hat schon damals mit vielen Frauen geschafft, so Workshops gemacht, Frauenthemen. Das ist ja in den 70er Jahren sehr wichtig gewesen, dass man das auch zusammen bespricht. Und dort haben wir dann einmal ein Labyrinth gelegt und haben mit den Frauen mit dem Bild gearbeitet. Und dann hat eine Frau gesagt, das ist schade, dass das immer wieder verschwindet. Das müsste doch bleiben, einmal, dass man es immer wieder laufen könnte. Und dann habe ich dann einmal ein grösseres Maislabyrinth machen im Wallis. Das war einfach so eine Kunstausstellung gewesen. Und dort hat Rosmarie Schmid so eine Art Vision gehabt und hat gesagt, ich sehe Labyrinth überall auf der Welt. Ja, etwa 133 Orte. Überall in der Stadt gibt es das. Und die Leute kommen an und begegnen einander und reden miteinander über das Leben.
Der Rosmarie Schmid, ihre Vision als Kunstvermittlerin, ist Wirklichkeit geworden. Unterdessen gibt es weit über 133 öffentlich zugängliche Labyrinthe, vor allem zu Europa, zu Amerika und zu Australien. In Zürich hat sie zusammen mit Agnes Barmettler und anderen Frauen das Labyrinth-Projekt vor 20 Jahren realisieren können. Das war 1991, wo die Stadt Zürich zur 700-Jahr-Feier von der Schweizerischen Eidgenossenschaft neue Kulturprojekte gesucht hat. Die Labyrinth-Initiantinnen haben den Zuschlag bekommen, ein bisschen Geld und vor allem den Platz dafür, auf einer Matte, mitten im Zeughaushof.
Und dann haben natürlich alle gefragt, ja, jetzt nennen wir das Frauenplatz, ihr dürft den Mann nicht kommen. Und dann haben wir gesagt, ja, ihr wisst doch, Frauen haben doch immer Kinder. Und das ist ja logisch, es sind immer beide dabei. Also bei der Frau ist das nie dieser Weg. Aber man darf doch sagen, dass Frauen etwas machen.
Damit haben Frauen zum ersten Mal in der neueren Geschichte einen öffentlichen Platz angefangen gestalten. Als Kulturschaffende im weitesten Sinn des Wortes. Als Künstlerinnen, als Gärtnerinnen und als die, die soziale Kultur auf diesem Platz prägen. Wobei sie schon auch Vorgängerinnen und Vorbilder haben in der jüngsten Geschichte.
Es gibt natürlich Frauen, die immer in der Öffentlichkeit sich gezeigt haben, sei es in Demonstrationen. Oder ich denke an die Frauen, die ihre Söhne suchen in Argentinien oder gesucht haben, also die jeden Tag angestanden sind. Oder die Frauen für den Frieden, die irgendwo schweigen. Also solche Aktionen haben Frauen schon länger gemacht. Aber einfach, dass sie einen festen Platz haben, wo sie auch eine Art Sagen haben und sagen, so wenn wir es haben da. Also wir geben die Regeln den Leuten. Also wir sagen den Alkoholiker, ihr dürft da gerne reinkommen, aber ohne Alkohol. Aber eingeladen sind ihr auch da zu sitzen oder rumzulaufen.
Der Labyrinthweg durch den Garten und über ein zentrales Plätzchen im Garten ist mit Pflasterstein markiert. Er zeichnet das klassische kretische Labyrinth noch mit 7 Umgängen. Aber etwas ist dabei speziell und typisch für die Kunst von Agnes Barmettler. Die Markierung aus Pflasterstein im Boden am Eingang stellt eine Frau dar. Eine Frau mit einem weiten Rock und ihre ausbreiteten Arme und den Kopf führen als Wegmarkierung durchs Labyrinth.
Wir wollen erinnern daran, dass alle aus einer Frau geboren sind. Das ist ein ganz wichtiges Ding, alle Leute. Wir wollen erinnern daran, als menschlicher Mass, dass wir von Kopf bis Fuß von auf beiden, links und rechts, Möglichkeit haben zu denken, zu handeln. Und wir haben ein eigenes Mass und mehr müssen wir nicht haben. Das ist eigentlich so das, was wir erinnern wollen. Und das sogenannte klassische oder kretische Labyrinth hat 7 Rundgänge. Da kann man sich denken, ja, vielleicht sind 7 Sachen ganz wichtig, die man im Leben immer wieder daran erinnern muss. Und die möchte ich jetzt nicht sagen, die würde ich sagen, sollen sich alle 7 überlegen. Und dann, wenn man das läuft, dann läuft man rein, kommt in die Mitte und muss den genau gleichen Weg wieder rauslaufen.
Weil im ursprünglichen Labyrinth gibt es keinen anderen Weg. Man kommt früher oder später immer in die Mitte und nachher auch wieder raus. Ein Labyrinth ist ursprünglich kein Irrgarten. Die Irrgärten oder die Irrwege sind erst in der Renaissance aufgekommen. Zu dieser Zeit, wo mit der Reformation und auch mit der Entdeckung von Amerika die Welt rund und viel verwirrender geworden ist als früher im Mittelalter. Dort, wo der Papst noch die oberste Instanz war und die Welt eine einfache Scheibe.
Komischerweise ist in dieser Zeit, wo man eben die neue, sogenannte neue Welt entdeckt hat von Europa aus, sind aber auch gleichzeitig zuerst mal die Irrgänge aufgekommen, was eigentlich interessant ist, weil tatsächlich die Europäer haben sich verirrt, sie haben gemeint, sie gingen auf Indien und sind in Amerika angekommen. Und ich weiss nicht, ob die Verwechslung, die heute noch mit diesen beiden Bildern, die völlig etwas anderes sind,
dass so Labyrinth und Irrgarten.
Ja. Oder Irrgänge, dass die eigentlich erst seit dieser Zeit existieren. Geschichtlich, vorher hat es die nicht gegeben. Und dass heute die meisten Leute unter dem Labyrinth den Irrgang verstehen, das ist auch noch die Verirrung, die da ist. Und wir widmen uns jetzt am Labyrinth und wollen es auch so nennen. Und das andere ist ein anderes Bild.
Der Irrgarten oder der Irrgang hat seine Wurzeln in der griechischen Antike. Die klassischen griechischen Sagen erzählen die Geschichte vom Labyrinth als ein Horror- und Heldenepos. Kurz, der König Minos von Kreta hat das Labyrinth als ein Verlies, als ein grosses Gefängnis bauen, um den Minotaurus einsperren. Der Minotaurus war ein schreckliches Ungeheuer, ein Mensch mit einem Stierenkopf. Und der hat regelmässig Menschenopfer gefordert, vor allem von den Athenern. Darum hat Athen der junge Held Theseus ausgeschickt, um den Minotaurus zu töten und Athen von diesen Opfergaben zu befreien. Die Horrorgeschichte über das Labyrinth und über den Minotaurus ist sehr wahrscheinlich ein Teil von einer psychologischen Kriegsführung gewesen. Sie hat den Athener als Vorwand dient, um Kreta zu erobern.
Der dritte Bogen. Das Labyrinth als öffentlicher Raum.
Der Labyrinthgarten ist Tag und Nacht offen und unbewacht. Da liegt es auf der Hand, dass jemand die eine Pflanze gemuckt wird oder dass sich jemand einen gratis Blumenstrauß pflückt. Die freiwillige Labyrinthgärtnerin Esther Meire von Riechen leidet ein bisschen darunter.
Da sind ja auch unsere Rosmarin, die wir immer wieder eingraben und einsetzen, weil die halt im Winter wieder verfrieren. Das nächste Jahr setzen wir wieder frische und wenn wir sie nicht ein bisschen versteckt, dann werden sie halt wieder geklaut. Und das ist traurig.
Andere Frauen nehmen das lockerer. Charlotte Rutz zum Beispiel hat noch gar nie gehört, dass etwas weggekommen sei. Und wenn auch.
Also es würde nichts machen, nein, sicher nicht. Also es gehört ja alles dazu. Es ist überhaupt wunderbar, dass man an diesem Platz das machen kann. Wo die vielen Menschen sind, wo es ihnen zum Teil auch schlecht geht und so. Und die lassen das absolut in Ruhe.
Die Labyrinthfrau, die den Garten am besten kennt, ist Regula Farner. Seit vielen Jahren ist sie die Hauptverantwortliche für die Gartenpflege. Und das, obwohl sie für diese Aufgabe regelmässig von ihrem Wohnort im Emmental auf Zürich ins Kasernenareal reist.
Wir haben eigentlich praktisch keinen Vandalismus bei uns. Wir haben hier und da Leute, die einen Blumenstrauß holen können. Aber wir sagen einmal, wir haben so eine Blumenvielfalt. Also wir sagen natürlich, wenn wir da sind, hören, wir machen Blumenstrauße. Dann musst du uns fragen und dann machen wir einen für dich. Aber was wir nicht haben, dass die Leute einfach die Sachen kaputt machen. Ich glaube, das ist, weil es eben ein Labyrinth ist. Weil die Leute merken, dass da eine Kultur vom Respekt gepflegt wird.
Es wird natürlich begangen von allen möglichen Leuten. Also ist auch Gefahr, dass die Querfelder einlaufen. Also wenn etwas Junges gepflanzt ist, dass die das Leben, das junge Leben, das zarte Leben übergehen. Sehr oft sogar Leute, die selber übergangen werden. dann kann man das ansprechen. Und das verstehen die Leute sofort. Ihr habt es auch nicht gern, wenn man euch übergeht. Und das haben die Pflanzen auch nicht gern. Und das ist eigentlich das Gebige an so einem Garten. Du hast dauernd gute Analogien, Bildanalogien zum Leben. Alle brauchen Zuneigung und Zuwendung. Das verstehen die Leute auf Anhieb. Und wenn man da so gartnet, dann ist das natürlich ganz eine niedrige Ansprechschwelle. Das kannst du in der Natur, kannst du riesige philosophische Gespräche anfangen mit allen Altern von Leuten, mit allen Schichten von Menschen. Und das Labyrinth tut coolerweise auch anregen zu so etwas.
Die Gartenfrauen pflegen einen guten Draht zu den anständigen Leuten, die sich regelmässig rund ums Labyrinth aufhalten. Zeitweise war das eine Szene von bis zu 60 Alkoholikerinnen und Alkoholikern, die sich im Zeughaushof getroffen haben. Und auch diesen randständigen Leuten sei der Garten wichtig. Und darum haben sie ihn gehütet und sozusagen bewacht, erzählt Regula Farner.
Mal eine Frau hat gesagt, ja, darf ich mal ein bisschen Schnittlauch holen und Zitronenmelisse? Und haben gesagt, ja, selbstverständlich, oder? Für Tee und für den Salat und so. Und dann, das erste Mal, als sie da ist, gehen abschneiden, ist sofort einer von der Szene dort am Haar gestanden und hat gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein? Das ist kein Selbstbedienungsladen. Und nachher hat sie gesagt, ja, aber ich habe die Regula gefragt. Und er hat gesagt, ah ja, also gut, nein, wenn ihr die Regula gefragt habt, dann ist das in der Ordnung. Ja.
Die Frauen dulden keinen Drogenkonsum im Labyrinth. Trotzdem hat sich gerade wieder eine freiwillige Gärtnerin beim Jetten an einer gebrauchten Spritze gestochen, weil sie einfach gerade noch schnell ohne Handschuhe wollte, etwas auszupfen.
Ich empfinde es nicht als gefährlich, man muss einfach gewisse Prinzipien berücksichtigt. Mir ist das auch mal passiert wie ihr. Und es ist mir hier passiert, wo ich gedacht habe, noch schnell etwas fertig machen. Und sie muss ja jetzt ins Unispital und dort die Aufnahme, dann machen die einen Test und alles zusammen. Das habe ich da auch müssen. Ich war etwa 3 Stunden unterwegs und habe nachher gedacht, was? Schnell fertig machen, schnell. Aber das stimmt natürlich. Es ist eine Szene da, die auch da ist, oder? Das ist auch eine städtische Realität, oder? Ich persönlich habe ja mit den Drogenabhängigen selber nie ein Problem gehabt. Ich habe ihnen einfach immer gesagt, sie dürfen nicht da sich stechen. Nicht im Garten ist sowieso für alle klar nicht, oder? Und in der Regel haben sie es eigentlich, das ist auch für mich etwas, aber in der Regel tun sie es sehr respektieren, wenn man sagt, los, ich arbeite hier im Garten, ich will das nicht da haben.
Dabei ist es den Labyrinthfrauen sehr wichtig, nicht den Menschen wegzuschicken, sondern nur seine Suchtbefriedigung im Labyrinth nicht zu dulden. Zita Küng, Juristin und Organisationsentwicklerin.
Ich habe vorher gerade eine Frau gesehen, die Drogen gebraucht hat. Das ist etwas, das einem nicht einfach erfreut, wenn man es sieht. Aber es ist ein Teil der Welt. Und auch diese Person hat einen vollen Wert. Die ist nicht weniger wert wie ich. Also ist die Frage, sage ich jetzt ihr, sie soll aus dem Labyrinth gehen, einfach damit sie draußen ist und das Labyrinth sauber. Oder wie gehe ich mit ihr um? Dann rede ich mit ihr, reden, wie es ihr geht und ich sage ihr, wie es mir geht, dass ich ein bisschen unglücklich bin über die Situation. Und dann findet man einen Akkord, dass sie sagt, sie tut ihre Sachen wieder wegräumen und wir sehen uns ein anderes Mal wieder.
Das klingt jetzt alles ganz einfach. Aber auch die Labyrinthfrauen haben manchmal Angst oder fühlen sich bedroht. Oder sie haben gerade einen Tag, wo sie nicht ganz im Strumpf sind und sich nicht stark genug fühlen, um sicher auftreten. In solchen Fällen rufen sie SIP. SIP steht für Sicherheit, Intervention, Prävention und die kommt schlichten bei Streit in öffentlichen Anlagen. SIP-Leute sind unbewaffnet, sie wollen nicht provozieren, sondern kommunizieren und schauen, dass alle die Spielregeln einhalten. Sabine Bruder ist stellvertretende SIP-Betriebsleiterin und sie kennt das Labyrinth und die Labyrinthfrauen gut von ihren Rundgängen auf dem Kasernenareal.
Also die Labyrinthfrauen erlebe ich sehr kompetent und getrauen sich Leute anzusprechen, wenn sie Anliegen haben oder Bedürfnisse oder mit etwas Mühe haben. Eben, wenn Abfall rumliegt, dann sagen sie das. Wenn sie nicht weiterkommen, ihre Interventionen nicht Erfolg haben, dann rufen sie uns und dann kommen wir dazu und dann wird das interveniert SIP.
Kommt das noch viel vor?
Das kommt in den letzten Jahren ist das gar nicht vorgekommen, aber es hat immer wieder Zeiten gegeben, wo es ein bisschen mehr Leute hatte im Hof, die sich aufgehalten haben, wo das durchaus dann vorgekommen ist.
Die Labyrinthfrauen setzen sich auch politisch mit dem Thema Sicherheit auseinander. Dank ihnen treffen sich die verschiedensten Interessenvertreterinnen und Vertreter vom Zeughaushof regelmässig zu einem runden Tisch. Oder die Labyrinthfrauen organisieren ein sogenanntes politisches Labyrinthgespräch zum Thema Sicherheit. Zita Küng.
Sicherheit, weil wir hier in einem sozialen Brennpunkt sind mit dem Labyrinth. Immer wieder auch Auseinandersetzungen haben, immer wieder Friktionen haben. Und zum Teil Frauen plötzlich gefunden haben, sie fühlen sich nicht mehr sicher, wenn sie sich im Labyrinth bewegen. Oder wenn sie sich in der Stadt bewegen. Es ist irgendwie so eine Sorte von Bedrohung entstanden. Dann haben wir gefunden, also gut, jetzt müssen wir herausfinden, was ist denn das, was uns das Gefühl von der Unsicherheit gibt, einerseits. Und andererseits auch, was ist es, was uns sicher macht? Wo haben wir eine Art Anknüpfungspunkt, wo wir uns orientieren können? Und dann haben wir das als ein politisches Labyrinthgespräch uns vorgenommen und an einem Abend thematisiert. Und sind einmal nach innen und auch wieder nach außen spaziert mit der Frage, was macht mich unsicher, respektive wo habe ich sichere Plätze.
Dabei sind Gieren als Juristin, die sonst die Kategorien von Recht und Macht denkt, im Labyrinth ein kleines Pflänzchen aufgefallen, das ihr in dieser heiklen Frage weitergeholfen hat.
Ich habe dort gesehen, weil es geregnet hat, so die schönen, glitzerigen Tröpfe auf einem Frauenmäntelblatt. Ich habe nachher gedacht, jawohl, genau, die Membran, die Haut, die stößt einerseits das Wasser ab und andererseits lässt es genau so viel durch, wie es braucht. Das heisst, man muss immer beides haben. Durchlässigkeit und auch eine klare Abgrenzung, wo man will. Und mit solchen Beispielen sind wir nachher in die Diskussion und haben nachher gefunden, es gibt eben diese Sicherheit als eine starre Geschichte gibt's nicht, sondern man muss schauen, welche Sorten von Durchlässigkeiten wenn wir arbeiten, wenn wir auch dazu beitragen, dass es durchlässig bleibt. Und wo sind die Punkte, wo wir sagen müssen, da wollen wir Stopp sagen. Und dann, wie sagen wir das? Also, wie das Frauenmäntel, das das nicht als Demo macht, sondern einfach sagt, irgendwann mal ist genug, da stehen wir her, so ist es.
Die Labyrinth-Künstlerin Agnes Barmettler sieht die Durchlässigkeit, die Sicherheit vermitteln kann, noch in einem grösseren Rahmen, nämlich in der Durchmischung der Stadtquartiere.
Das Langstrassquartier, das Ausserseelquartier, ist sehr ein Lebensquartier. Es hat Menschen aus allen möglichen Ländern, die hier leben und wohnen und arbeiten. Und es ist natürlich auch das Nachtleben da. Lustigerweise muss ich sagen, ist das Labyrinth sehr geachtet von den Leuten, die man so im landläufigen Sinn eher so ein bisschen an Rand stellt und sagt, das ist der Abschaum, das gibt es gar nicht für das Labyrinth. Da ist einfach, sind alle recht. Und das merken die Leute. Auch uns sind alle recht. Wir fragen nicht, fragen, woher sie kommen und als erstes und wer sie sind und was sie arbeiten und wie viel Geld sie mitbringen. Das ist eigentlich nebensächlich. Das kommt dann schon und die Leute erzählen gerne, was sie machen. Und dann ist aber nicht das Renommee wichtig, sondern dass sie als Menschen angeschaut werden, als jemand, der einfach wichtig ist, weil sie oder er jetzt gerade da ist. Und das, glaube ich, das haben wir fast zu wenig. Das haben wir nur im familiären Rahmen. Und als das in der Öffentlichkeit zu erfahren, Hochachtung, einfach gegenseitige Achtung, auch austeilen, geben, Anerkennung geben, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Und ich glaube, alle Frauen, die da in all diesen Jahren, und das sind viele, freiwillig, ohne Entlöhnung geschafft haben, die haben dank dem auch ganz viel bekommen.
Und wie zum alle die Ideen und Gedanken der Labyrinthfrauen illustrieren, kommt ganz schnell eine ehemalige Szenefrau vorbei und bringt der Gartenverantwortlichen Regula Farner ein Geschenk.
Sali, Ivan!
Hat er ein Geschenk gebracht?
Nein, was?
Ein Stühli.
Nein!
Ja, weißt du, so ein Stühli, das du dir immer so gewünscht hast, so ein kleines.
Hey, danke vielmals!
Also, ich denke, das bringe ich dir, weil ich immer schon gehört habe, dass du gerne so ein Stühle hättest.
Super! Hey, danke vielmals!
Es hebt alles, es hebt
unser Gewicht. Okay. Ciao! Das war jetzt auch eine Frau, die ich seit 6 Jahren kenne, die hier in der Szene war und jetzt irgendwo sonst ist. Und jetzt kommt sie hier vorbei und schenkt mir ein Stühle.
Die Labyrinthfrauen scheinen also wirklich einen sehr guten Draht zu haben zu den randständigen Leuten und Menschen aus den verschiedenen Szenen. Trotzdem halten eben gerade die Szene viele Leute ab, um den Labyrinthgarten mehr zu geniessen.
Ich war auch schon drin. Ich finde ihn wunderschön und wunderbar. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich weiss, dass die Szene da drumherum nicht so gerade die schönste ist und darum sitze ich nicht gerade unbedingt gerne her. Wenn es das nicht wäre, würde ich das natürlich viel mehr benutzen.
Der vierte Bogen. Das Labyrinth als Konzert- und Tanzplatz.
Man weiss nicht, was das Labyrinth als Symbol im Verlauf der Jahrhunderten und der Jahrtausende für die Menschen bedeutet hat. Was man aber sicher weiss, ist, dass das Labyrinth an vielen Orten auf der Welt als Tanzplatz dient hat. Oder dass man das Labyrinth als Choreografie, als Tanzmuster verstehen kann. Jedes Kind, das ein Labyrinth auf dem Boden aufzeichnet, sieht, begreift das sofort. Auch der Bub, der mit seinen Ballen im Zeughaushof zu Zürich vorbeispringt.
So ein Windspiel, das wir den Weg finden muss.
Ein Spiel, um den Weg zu finden oder um den Linien am Boden nachzurennen.
Vor allem die Kinder, die wollen sofort reingehen und die rennen und geniessen das, dass wenn man es schnell läuft, dass einem das Gleichgewicht durcheinander kommt.
Auch die Hobbygärtnerinnen, die den Labyrinthgarten pflegen können, werden vom Labyrinth zum Tanzen verführt, erzählt Charlotte Rutz.
Ich selber eigentlich bin jemand, der seit etwa 30 oder 40 Jahren tanzt. Und in diesen Kreistänzen mache ich auch immer die Spirale. Und in der ältesten Kultur, also zum Beispiel in Bulgarien bin ich gewesen, dort hat es immer noch die Plätze, wo sie so in Spirale tanzen, heutigstags noch.
Und dann tun sie da manchmal auch tanzen?
Ja, also es gibt Cornelia Weber, die da immer wieder so Übung macht mit Tanzen. Das ist immer ganz schön.
Also ist ein öffentlicher Tanzplatz eine Art?
Ja, das ist es da auch, ja.
Aber das braucht ja noch ein bisschen Mut, mitten in der Stadt auf einem Platz zu tanzen.
Ja. Aber ich meine, es hat ja da keine Zuschauer normalerweise.
Unterdessen haben zeitgenössische Musikerinnen und Musiker Lieder und Tänze komponiert, wo man dazu kann ins Labyrinth rein- und raus tanzen. Zum Beispiel Franziska Gohl, Musikerin und Musiklehrerin aus Winterthur. Von ihr stammt das Tanzlied mit dem Refrain Ta-Pu-At, das ist ein Wort aus der Sprache der Hopi-Indianer und heisst ganz einfach Labyrinth. Auch wenn man jetzt in diesem Lied ausschließlich Frauenstimmen gehört hat, wenn im Labyrinth eine Tanzprobe stattfindet, kommen auch Männer mit.
Wir haben auch schon so einen Anlass teilgenommen. Sie sind so tanzen so zu oben. Das ist lässig, wirklich. Ja.
Im Labyrinth bin ich jetzt das erste Mal gewesen. Und es ist, ja, ist noch faszinierend. Es ist schade, dass es nicht mehr Männer hat.
Warum denken Sie, warum hat es nicht mehr Männer?
Ja, ich denke, das ist ja ein Projekt, das Frauen aufgezogen haben, oder? Und wo Frauen bestimmen, haben wir ja gehört. Und zum Teil ist das vielleicht der Grund, warum die es nicht mehr wollen. Keine Ahnung.
Einer der Höhepunkte im Kulturprogramm vom Labyrinthplatz Zürich ist die Eröffnung der Gartensaison mit der Lupa. La Lupa, die Sängerin aus dem Tessin, lässt sich nicht nehmen, jedes Jahr im Frühling der Labyrinthgarten mit einem Lied aus dem Winterschlaf aufzuwecken. Mit einem alten Lied aus den Tessiner Bergen beschwört sie die Kraft der Natur mitten in der Stadt.
Benché un siamo su amatori.
Für die Sängerin La Lupa ist das Ritual und das Labyrinth ein wichtiges Symbol.
Es ist ein Ritual, es ist ein Frühlingsritual. Rituale hat man ja immer gemacht. Und das ist ein Rufen des Lebens, dass das Leben wieder kommt und dass das Leben immer wieder kommt. Das ist ein Gesetz, genauso wie das Sterben immer wieder ist, ist das Leben immer wieder. Und dieses Zyklus von Kommen und Gehen, das ist da das Zyklus überhaupt in der Schöpfung, oder? Alles, was geboren wird, muss auch sterben, aber man kann ja auch feiern, wenn es kommt, und man muss auch lassen, wenn es geht. Und es sind ganz gute Frauen, die das initiiert haben, die wirklich das in diesem Sinne initiiert haben, das Labyrinth, dieses Symbol von sich selber suchen schlussendlich. Und ich finde, das muss man unterstützen und schätzen.
Der fünfte Bogen, das Labyrinth als Ohr.
Im Innenohr der Menschen wird der Knochenhohlraum als Knochenlabyrinth bezeichnet. Und das Häutchen im Innenohr heisst Membranlabyrinth. Ohne Labyrinth im Innenohr könnte man also nichts hören. Aber auch der Labyrinthgarten in Zürich ist so etwas wie ein grosses Ohr. Genauer gesagt, die Frauen, die den Labyrinthgarten pflegen, haben offene Ohren. Für Menschen und für denen ihre Geschichten. Ursula Knecht.
Da kann ich mich zum Beispiel an eine Geschichte erinnern, wo ich so zwei, drei junge Männer, das war schon ziemlich, also zu Abend war, schon mittunkel im Labyrinth getroffen haben und eine Grüezi gesagt. Und einer hatte eine Mohnblüte in der Hand gehabt. Und ich habe dann gesagt, aber eigentlich ist es nicht so, dass man da Blumen mitnimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihn hat jetzt der Mond so an sein kurdisches Dorf erinnert, wo er aufgewachsen ist. Und da sind im Frühling oder im Frühsommer sind die Felder voller Mond rot. Und er hat sich jetzt daran erinnert und darum hat er die Blüten mitgenommen. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt von, ja, so eine Geschichte von Gewalt, oder? Sie sind bedroht worden vom Militär. Sie mussten flüchten. Sie sind dann in der Schweiz gewesen, haben aber wieder zurück. Und der Vater ist dann ins Gefängnis gekommen, wo sie zurück sind in die Türkei. Und dann haben sie es zweites Mal versucht und haben dann da Asyl bekommen. Und er hat jetzt da noch die Schule können anmachen und macht eine Lehre. Und hat mir dann gesagt, aber weisst, ich möchte wieder zurückgehen nach Kurdistan, weil dort tun die Leute Bäume alle abholzen. Klar, sie haben zu wenig Feuerholz oder zu wenig Geld zum Öl oder Gas kaufen, zum Heizen. Aber ich möchte ein Programm aufbeistellen, dass jeder Kurd mindestens 3 Bäume muss pflanzen muss. Und das ist so eine Geschichte, die dann entstanden ist, einfach durch die Mohnblüten, die er eigentlich geklaut hat im Labyrinth. Und plötzlich ist so seine ganze Lebensgeschichte anhand von dieser Blüten und diesen Mohnfeldern in den Kurdistan da gewesen, mitten im Labyrinth. Und das ist eben auch schön mit diesen Geschichten, diesen vielen Gesprächen und Begegnungen, die wir haben. Die sind da aufgehoben in einem guten Sinn. Und vielmal, wenn ich dann durchs Labyrinth gehe, dann kommen mir die Geschichten in den Sinn. Ah, da haben wir doch über das Gespräch geredet. Oder die Pflanze erinnert mich an ein Gespräch mit jemandem. Wie ein offenes Buch, das man anschlagen kann und Seiten um Seiten die Erinnerungen wieder wecken und aufbewahren.
Im Labyrinth gibt es auch Öben mit wirklichen Büchern. Denn wenn die Labyrinthfrauen öffentliche Lesungen veranstalten von Geschichten und Gedichten. Auch die Pflanzen, die rund ums Labyrinth wachsen, erzählen alle ihre eigene Geschichte. Einmal für die alten Hüterinnen vom Labyrinth sei das so, sagt Ursula Knecht.
Und wir, die jetzt schon vor 20 Jahren dabei sind, wissen oft auch noch, wer hat die erste Mal gebracht, wer hat die erste Kalendula gebracht. Also, und manchmal kommen auch Leute und sagen, ah was, da blüht immer noch etwas, was ich gebracht habe. Zum Beispiel, ich erinnere an Tina, eine alte Italienerin, die eine Weile da einen Garten hatte. Und nachher dann zurück ist nach Italien im Alter. Und die kommt so einmal im Jahr. Und ich habe sie einmal getroffen. Und dann hat sie gesagt, was? Meine Gladiolen sind immer noch da. Also der Garten hat wirklich auch eine Geschichte und hat eine Genealogie. Also der ist entstanden aus der Beziehung von Menschen zu dem Stückchen Land.
Oder es gibt eine Geschichte in Form von einer Theateraufführung. Letztens ist ein Maskenspiel über die Bühne, erzählt die Besucherin vom Labyrinthgarten.
Das ist sehr schön, sehr interessant, sehr attraktiv halt auch, weil die Art von Vorführungen halt sonst nie mehr siehst. Es ist viel improvisiert, es ist viel spontan. Es hat zwar eine Bühne, den mittleren Platz, aber man sieht, wie sich die Schauspieler verkleidet haben. Man hat Masken nachher auch anschauen. Man hat sogar dürfen eine nehmen und selber anlegen und selber umeinander laufen im Labyrinth. Das wäre ja nie sonst möglich.
Auch die Nachbarschaft schätzt die kleinen und feinen Kulturveranstaltungen im Labyrinthgarten.
Also die machen immer wieder sehr spannende Events von Singen über Tanzen, über Lesungen etc. Und das bringt dann zum Glück auch wieder Leute in den Zeughaushof hinein. Also sie machen ganz spannende Sachen, die Leute eigentlich anziehen. Die Schwierigkeit ein bisschen bei dem Zeughaushof ist, dass es ein wunderschöner Ort ist, zumindest in der Stadt, und eigentlich wenig bekannt.
Der sechste Bogen. Das Labyrinth als Weg.
Die Leute, die rund um den Zeughaushof arbeiten oder dort wohnen, geniessen am Labyrinth einfach, dass es ein Garten ist. Die meisten Passantinnen und Passanten haben kaum gemerkt, dass der Weg durch den Garten und der Platz in der Mitte die Form eines Labyrinths bildet.
Oh, ich freue mich einfach, dass es ein schöner Garten ist.
Es hat Kräuter und man kann sich gut entspannen dort hinein, weil die Vögel zwitschern.
Es ist sehr gefragt. Wenn es schön Wetter ist, ist es über den Mittag voll. Wir kommen jetzt hier zum Mittagessen auf diesen schönen Bänkchen. Holen wir beim Bäck etwas und sitzen dort hin.
Der Charme, die Eigenart des Gartenlabyrinths erfährt man erst, wenn man sich drin bewegt. Wenn man die ganzen Windungen vom Labyrinthweg durchläuft. Aber nur wenige Leute, die für eine kurze Pause in den Labyrinthgarten hineingehen, haben das auch schon selber ausprobiert.
Wenn man es wirklich als ein Labyrinth mal abläuft, dann kommt man in einen gewissen Rhythmus, in eine gewisse Ruhe rein.
Es sind schmale Wege. Man muss auch den Kopf ein bisschen geneigt haben, damit man nicht gerade in die Pflanzen hineinläuft. Man muss schauen, die Pflanzen, die ins Weg hineinwachsen, dass man die nicht verdrückt. Ja, Rundlaufen ist schon etwas Schönes. Man wird ruhig, man entschleunigt.
Und es tut einem zum Nachdenken animieren, oder? Wenn man hier hinkommt und hier innen ein bisschen rumläuft, dann wird man nachdenklich und tut sich ja vielleicht überlegen, die Zukunft ein bisschen mehr im Grünen zu verbringen, wie nur gerade hier Betonblock, oder?
Man kann einfach selber so ein bisschen durchlaufen und sich fast ein bisschen verlieren da innen, das gefällt mir halt schon. Es ist wirklich, wie wenn man einfach schnell in den Ferien ist für eine Viertelstunde. Zürich-Ferien, Tagesferien, Montagsferien, obwohl es Dienstag ist.
Wenn man durch ein Labyrinth spaziert, so muss man ständig die Richtung ändern. Weil man sich an jedem Wendepunkt muss um 180 Grad drehen. Man pendelt von einem Umgang in den nächsten und gleichzeitig können auch das Denken die Richtung ändern, ist Agnes Barmettler überzeugt.
Wenn man das mehrmals macht, also Leute, die vielleicht nachdenken, wissen das, wenn man hin und her läuft, kommen einem die besten Gedanken. Wenn man einfach geradeaus läuft, weiss nicht, ob das Gleiche passiert.
Auch die Juristin und Organisationsentwicklerin Zita Küng macht einen Gang durchs Labyrinth, wenn sie nach einer Lösung von einem Problem sucht oder vor einer wichtigen Sitzung.
Ich finde das Labyrinth als eine Art Struktur, die einem immer wieder erlaubt, eine ähnliche Situation von einem anderen Blickwinkel anzuschauen und sich selber auch zu bewegen drin. Das ist etwas, das einem für ganz viele Problemlösungen hilft. Einfach, weil man nicht einfach sich quasi in etwas muss verbeissen, sondern weil man sich mit etwas kann bewegen kann.
Aber jetzt gibt es ja sicher einen Haufen Leute, die auch zum Denken vorausgehen. Man halt jetzt nicht in ein Labyrinth, sondern zum Beispiel auf einen Waldspaziergang.
Ja, wenn man den würde machen, den Waldspaziergang. Aber meistens findet der eben nur im Kopf statt. Und das Labyrinth als Form lädt einem ein, das wirklich zu tun. Und das Labyrinth hält mich eine Art an, nicht nur im Kopf zu sein, sondern ab und zu auch wirklich in Bewegung zu sein, den Körper zu brauchen, auch auf das zu hören, was er mir sagt. Und der Körper sagt einem viel mehr, wieder, als man meint. Also es gibt wirklich irgendwie andere Arten von Zugängen, die man findet, für die Fragen, die man bearbeiten will. Es kommt einem anders und mehr und zum Teil ganz Erstaunliches und Überraschendes kommt einem dazu noch in den Sinn.
Schließlich ist das Labyrinth auch für Ursula Knecht als politisch engagierte Frau ein ideales Wegmuster zum Spazieren und Nachdenken.
Was mir ganz wichtig ist auch an dem Labyrinth-Symbol, es hat keinen geschlossenen Kreis. Also ein Umgang geht in den nächsten rein, es gibt keinen geschlossenen Kreis. Das ist für mich auch ja, ein Modell für eine Gesellschaft. Klar braucht es immer wieder auch da und dort einen geschlossenen Kreis, ein Kreischen, aber immer wieder öffnen. Also ich habe ja lange auch in der Flüchtlingsarbeit, der Asylbewegung mitgemacht und habe da auch erlebt, ja, wie schwierig die Menschen das haben und wie wenig sie akzeptiert werden. Und für mich jetzt so ein Symbol zu haben, wo eben die Offenheit schon einfach ausdrückt durch Gestaltung, das gibt mir eine Sicherheit, irgendwie eine innere, einen Halt und halt einen langen Weg, einen langen Prozess in Kauf nehmen, um neu mit hier zu gelangen und dann sogar wieder umkehren zu müssen, wenn man in der Mitte ist. Also das hat sich so auch für mich als, ja, als Lebensbild bewährt.
Und dann gäbe es noch etwas, wo einen Spaziergang durchs Labyrinth unterscheide von sonst einem Spaziergang, sagt Künstlerin Agnes Barmettler. Und das sieht die Aufmerksamkeit.
Ich habe immer gemerkt in der Kunst, wenn du an eine Kunstausstellung gehst oder an eine Ausstellung in der Landschaft oder zu Musik etwas machst, dass die Leute immer viel aufmerksamer eine Landschaft anschauen, die sie vielleicht schon lange kennen. Und das ist beim Labyrinthweg auch so. Das Labyrinth ist ein Bild. Und du bist in einem Bild drin, wenn du läufst. Also bist du sogar ein Teil von diesem Bild. Und wenn du den aufschaust, dann siehst du, vielleicht einfach weil du in diesem Setting bist, siehst du alles anders. Vielleicht ein bisschen genauer. Ich will nicht sagen, dass das allen passiert, aber sehr oft. Also mir passiert das.
Der siebte Bogen. Die Mitte des Labyrinths.
Zuerst meint man, das Labyrinth höre nie mehr auf. Immer noch einen Bogen, noch einen Umgang. Aber plötzlich steht man in der Mitte. Und jetzt? Was passiert jetzt? Fragen wir nochmal die Leute, die hier und da im Labyrinthgarten spazieren.
Der Labyrinth verleitet, um sich zu verlieren. Und das ist wahrscheinlich Sinn und Zweck, dass man eine Gelegenheit hätte, um sich zu verlieren und den Raum vom Geist zu finden.
Wir begegnen den eigenen Gedanken.
Die Mitte als leerer Raum für die eigenen Gedanken. Dieser Meinung war auch der Labyrinthforscher Hermann Kern. Er hat als Sprachforscher die verschiedenen Sagen und Traditionen rund um die Labyrinth auf der ganzen Welt gesammelt und analysiert. Sein Fazit:
Im Labyrinth verliert man sich nicht, im Labyrinth findet man sich. Im Labyrinth begegnet man nicht dem Minotauros, im Labyrinth begegnet man sich selbst.
Und was sagt Künstlerin Agnes Barmettler, die das Labyrinth im Zeughaushof bei der Kaserne Zürich entworfen hat und zusammen mit anderen Frauen gebaut? Was ist in der Mitte? Was passiert dort?
Das passiert manchmal gar nichts. Also die Mitte ist leer. Wir lassen sie auch absichtlich immer leer. Es ist einfach die Hälfte vom Weg. Man muss sich um die eigene Achse drehen und wieder rausgehen. Und die ganze Sache noch einmal anschauen. Oder man darf alles noch einmal von einer anderen Seite anschauen.
Also machen wir uns auf einen Rückweg. Lösen wir das Ganze wieder auf, gehen wir raus.
Der Weg aus dem Labyrinth.
Man dreht sich um und läuft den ganzen Weg durchs Labyrinth wieder zurück. Man sieht den Haufen, den man beim Reinlaufen nicht geachtet hat, und man kann alles noch einmal überdenken. Ein Mann, der als Handwerker gerade neben dem Gartenlabyrinth arbeitet, der wünscht sich noch mehr so Orte, wo sich Leute wie die Labyrinthfrauen ehrenamtlich engagieren.
Es hat noch mehr solche Frauen oder auch Männer geben, die so Initiativen haben. Dann wären wir da ganz nicht mehr anders.
Mit diesem Wunsch steht der Mann nicht allein. In diesen 20 Jahren, wo der Zürcher Labyrinthgarten gewachsen und aufgeblüht ist, hat er seine Samen schon über die halbe Welt verstreut. Unterdessen gibt es wieder unzählige neue Labyrinthe, die öffentlich zugänglich sind. Die meisten sind von Frauengruppen angelegt worden oder von Kirchengemeinden oder von sonst Leuten, die sich ums kulturelle Leben und Zusammenleben kümmern. Es gibt grosse neue Steillabyrinthe auf hohen Alpweiden oder am Meeresstrand. Und vor allem gibt es sie in Parks oder auf Plätzen von grossen Städten. So sei die Vision von der 133 Labyrinth, wo die Rosmarie Schmid als Kunstvermittlerin vor 20 Jahren hatte, Wirklichkeit wurde, erzählt die Labyrinth-Künstlerin Agnes Barmettler.
Ja, inzwischen hat es viel mehr gegeben als 133. Wahrscheinlich schon im deutschsprachigen Raum sind es viel mehr geworden. Alle wissen, dass zum Teil ihr Ursprung hier in Zürich ist. Also, aber die Frauen haben das weitergetragen in ihre Orte. Es ist über den Ozean gegangen, auf Australien, auf Amerika. Also im ersten Jahr, wo wir da gearbeitet haben, ist eine Frau von San Francisco und hat gesagt, sie will etwas so machen. Wir haben darüber diskutiert, wie man das handhaben könnte. Eigentlich war die Meinung, haben wir doch an einem Ort in jeder Stadt einen Platz, den man gerade kennt, das ist der Platz, wo man hingehen kann, wo alle willkommen sind. Und der hat eine Form von einem Labyrinth. Und weil wir Frauen das initiiert haben, wollen wir auch, dass es ein Frauenplatz heisst. Also weiss man, oder weiss ich, wenn ich als Frau in eine Stadt komme und ein Labyrinth finde, da finde ich auch spannende Frauen, die vielleicht Interesse haben an dem, was jetzt läuft und was die Menschen beschäftigt.
Dank dem Internet ist es immer wie einfacher geworden, um die Labyrinth-Initiantinnen auf der ganzen Welt zu vernetzen. Und viele von ihnen brauchen als Logo die Frauenfigur mit den Labyrintharmen, wie sie in Zürich im Gartenlabyrinth aus Pflasterstein dargestellt ist. Und die Gestalterin und Urheberin dieser Labyrinthfrau, Agnes Barmettler, ist natürlich stolz darauf.
Also das Australien-Link ist auch mit dem Logo und das ist eine sehr grosse Freude, obwohl ich jetzt die Frauen, die das reingemacht haben, nicht persönlich kenne, ist es eine grosse Freude, dass die das verstanden haben.
Und zum Schluss hat Agnes Barmettler als Gestalterin vom Zürcher Gartenlabyrinth einen Wunsch für die Zukunft von ihrem Werk. Und natürlich auch vom Werk von all diesen vielen Frauen und Männern, die das Labyrinth in den vergangenen 20 Jahren gepflegt haben.
Ich wünsche mir, dass in diesen Labyrinth weltweit, dass die Zusammenhänge, dass man miteinander eigentlich etwas macht auf der Welt, noch vielleicht ein bisschen mehr bewusst wird. Da im Labyrinthplatz Zürich, die jüngere Generation ist eingestiegen. Ich denke, das wird weitergehen. Ich hoffe, es wird weitergehen. Es kann aber sein, dass das Labyrinth wieder, wie schon manchmal in der Geschichte, auch wieder verschwindet aus dem grösseren Bewusstsein, weil es vielleicht nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so nötig ist. Mit uns das Labyrinth kam immer, wenn man so anschaut, die Geschichte vom Labyrinth, immer in den Zeiten, wo grosse Entscheidungen anfallen, wo eine Verunsicherung da ist, wo man die Lebensfragen, die Grundfragen muss stellen, denn in diesen Zeiten der Veränderungen kommt das Labyrinth immer vermehrt. Tabua, Tabua, Tabua.
Tabua, Tabua, Tabua.
Sie haben sich entführen ins Gartenlabyrinth in der grossen Stadt. Das war eine Sendung von Anne-Kette Zweidler. Gehen Sie unbedingt noch auf unsere Internetseite drs1.ch, weil dort haben wir Ihnen ein Bild von diesem Prachtspark in Zürich. Und dort auf drs1.ch können Sie diese Sendung auch jederzeit nachhören.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.